Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Heute wieder mit Kai unterwegs, Kai Reiler aus Hamburg. Er ist CCO, habe ich das richtig gesagt? Ja, von der Kerlach Immobiliengruppe. Und wir hatten schon ein ganz tolles Gespräch und machen heute weiter mit der Genossenschaft. Also das ist ja eher ungewöhnlich. Ich meine, wenn man sich so umschaut, es gibt ja, klar, du weißt, du bist selbst auf LinkedIn in so einer Bubble drin von Immo-Influencern, von Immo-Investoren, von GmbHs, Holdingstrukturen, was weiß ich. Relativ selten sieht man Genossenschaften, noch seltener, ich habe es ehrlich gesagt noch nie gesehen, Genossenschaftsbeteiligungen. Bitte erklär uns doch mal, wie kommt es dazu, wie kam das dazu, was hat das jetzt mit der Gerlach Group zu tun? Erzähl einfach mal, Kai.
Also aus unserer letzten Folge hast du ja nur mittlerweile mitbekommen, was wir für ein Konzept letzten Endes fahren, ne? Und wir haben in den Kundengesprächen beziehungsweise in den Investorengesprächen, die wir am Anfang führen, mit dem Mindset, mit dem Horizont, was die Leute denn vorhaben, auch viele, viele Leute in einem sehr jungen Segment beziehungsweise auch in einem älteren Segment, die immer noch das Mindset haben, in Immobilien investieren zu wollen oder schon sehr, sehr früh anfangen zu wollen. Das sind Studenten. Das sind teilweise Jungärzte ohne Festanstellung, ohne unbefristetes Arbeitsverhältnis, die allerdings auch schon ein gewisses Eigenkapital bei der Seite haben und sich sehr, sehr früh mit Immobilien beschäftigt haben. Lehrer, ne, in ihrem Ref, die auch schon Geld verdienen, auch irgendwo schon ein bisschen was beiseite geschafft haben, ne, aber immer noch im Ref sind. Das heißt, sie sind nicht finanzierbar. Also diese junge Gruppe, die Bock hat, die auch ein gewisses Eigenkapital mitbringt, allerdings nicht in einer Position ist, wo sie von einer Bank finanziert werden würde. Für die haben wir die Hansea Invest EG gegründet. Wir haben die Hansea Invest EG für Leute gegründet, die den Anlagehorizont derzeit nicht haben. Das heißt, die in Immobilien investieren wollen, die dieses Asset mitnehmen wollen, aber sagen, ich stehe in 2, 3 Jahren vor einer großen Investition. Ich komme immer wieder auf das Thema Ärzte, weil das wirklich tatsächlich eine Gruppe ist, die einer der größten Investorengruppen bei uns mit dasteht, wo Ärzte vor der Gründung ihrer Praxisniederlassung sind. Ja, also die stehen vor ihrer Praxisniederlassung und sagen, ich brauche in 1, 2 Jahren einen gewissen Teil von Eigenkapital für meine Praxisniederlassung. Ich will aber unbedingt in Immobilien investieren. Für die sind wir da. Wir sind für Leute da, die Anfang, Mitte 50 sind, zu uns kommen und sagen, ich würde gerne noch mal in eine Eigentumswohnung kaufen, ich würde gerne noch mal hier, ich würde gerne noch mal da, wo wir dann aber schon mittlerweile mitbekommen mit unseren Finanzierungsexperten, das Renteneintrittsalter ist ja nun mittlerweile irgendwann so weit, dass die Banken sagen, mit den Konditionen, also da sind wir jenseits der 2% Tilgung, da sind wir jenseits der 4,5% Zinsen, ne? Und die haben dann eine monatliche Rate auf einmal vor der Brust, wo wir ganz ehrlich auch sagen müssen, nur des Verkaufens willen verkaufe ich dir jetzt keine Immobilie und mache dir die schmackhaft, weil bis die sich für dich lohnt, das erlebst du gar nicht mehr. Entschuldigung, ne? Nicht, also
das ja, das schön, ist ja dass so. Du das so ehrlich sagst und auch wirklich das so transparent rüberbringst. Danke. Und danke dafür, wirklich.
Sehr. Manchmal tut die Wahrheit ja weh, aber es ist ja so, pass mal auf, ich bin 39 und auch ich stehe mittlerweile schon vor den Gesprächen mit der Bank. Naja, also mit 39 Renteneintrittsalter, also gestern wurde ich noch als junger Mann beschimpft oder gerufen und jetzt mittlerweile spricht man mit mir über das Renteneintrittsalter. Das ist es. Der Grat ist so schmal, Ute.
Ja, stimmt.
Ja. Und aus diesem Grunde hat Stefan sich irgendwann auch Gedanken gemacht. Also es ist ja alles federführend von Stefan, der Kopf in dieser ganzen Geschichte ist. Wir sind ja eigentlich schon als Team da irgendwo zusammen und basteln diese ganzen Sachen dann irgendwo auseinander. Aber Stefan ist dann auf die Idee gekommen, wir sind eine Genossenschaft, die Hanseatische Wohnungsgenossenschaft. So, und auch wir stehen als Institutionelle ja jedes Mal wieder vor der Herausforderung, wenn wir ein Objekt ankaufen wollen, haben wir es genauso wie bei einer Privatperson. Wir müssen uns einer Bonitätsprüfung unterziehen, wir müssen unsere Unterlagen aufarbeiten, wir unterliegen einer Bankenprüfung. Bei uns als Institutionelle dauert das natürlich auch nochmal wesentlich länger als bei einer Privatperson. Das heißt, wenn wir einen Deal vor der Brust haben, den wir abwickeln wollen, muss ich ja schon, also der zeitliche Versatz, es ist überhaupt nicht klar, kann ich das kaufen oder kann ich es nicht kaufen, weil in dem Moment, wo ich sage, das Haus ist gut, das würde ich gerne kaufen, ich gebe es mal zur Bank zur Finanzierung, sagt die Bank, ja, der Entscheid irgendwo so zwischen, naja, zwischen 4 und 12 Wochen. Also wie soll ich denn das jetzt, kann ich das jetzt beurkunden oder kann ich es nicht beurkunden oder was weiß ich, was auch immer. Das ist die Seite von uns. So, und jetzt schließt sich der Kreis irgendwo. Wir wollten als Unternehmen bankenunabhängiger werden, weil wir mehr Geschwindigkeit haben wollten und weil wir natürlich all das, was wir an Kosten haben, für eine Finanzierung, können wir durch die Hanseatische Invest letzten Endes komprimieren und können sehr schnell auf dem Markt agieren. Und das bedeutet, du kaufst bei uns Genossenschaftsanteile und investierst direkt in unsere DNA, direkt in unsere Objekte. Dir wird keine haptische Immobilie gehören, wo du in einem Grundbuch drinne stehst. Aber die Gelder, die wir von der Hansia Invest nehmen, die werden damit verwendet, dass wir unsere Eigenkapitalquote steigern können, beziehungsweise dass wir direkt die Immobilien Cash kaufen können. Und damit sind wir wesentlich handlungsschneller, können unsere Deals wesentlich besser abhandeln und können hinten raus ein wesentlich günstigeres Produkt schaffen, nämlich die Wohnung, die dann wieder dazu dient, dass Leute, die in Immobilien investieren möchten, eine Immobilie bei uns kaufen können, die sich auch verdammt gut rechnet. Ne? So, und ob du kannst natürlich auch in einen ETF investieren, wenn du das möchtest. Hier bei der Genossenschaft hast du halt letzten Endes pure Transparenz, weil ne, die Hanseatische Wohnungsgenossenschaft hat keine Spekulationsobjekte. Das heißt, wir finanzieren mit keinen fremden Geldern irgendwo Grundstücke, wo wir irgendwo drauf bauen. Wir bauen nicht, wir haben keine Verbindlichkeiten oder sowas, sondern wir kaufen Immobilien, die wir sofort abverkaufen und die Gelder dann letzten Endes gleich wieder zurückbekommen. Ne? Und dazu ist die Hansa Invest AG da, dass Leute, die an unser Konzept glauben, die in Immobilien investieren wollen, noch nicht in der Lage sind oder jetzt klingt schon wieder doof, aber nicht mehr rentabel in der Lage sind, in Immobilien zu investieren, trotzdem die Möglichkeit haben, für 7% Rendite, in unsere gesamte DNA und in unser Konzept zu investieren.
Und wie hoch ist oder wie ist ein Genossenschaftsanteil bewertet? Wie viel muss ich mindestens investieren? Wie habt ihr das geregelt?
Der Mindestzeichnungssatz liegt bei 10.000 Euro.
Und das sind dann wie viele Anteile?
Ein.
Einer. Okay. Ah ja, gut.
Wir haben einen Sparplan eingerichtet, das nennt sich dann Hansa Grow. Da haben wir so ein kleines Pilotprogramm gestartet. Das ist jetzt aber, dafür will ich noch nicht so großartig Werbung machen, weil wir gucken müssen, wie wir das implementieren und wie es ankommt. Da haben wir so eine kleine Testphase jetzt, die wir mal 1, 2 Monate laufen lassen. Die nennt sich Hansa Grow. Und da kannst du schon ab einer monatlichen Sparrate von 100 Euro in genau diese gleiche DNA investieren. Wir müssen bloß mal gucken, wie das angenommen wird. Und wenn das gut läuft und wenn das angenommen wird und das für beide Seiten irgendwo stimmig ist, dann können wir uns dazu gerne nochmal austauschen. Ansonsten würde ich einfach darauf verweisen, weil gerade diejenigen, die mal ein bisschen Eigenkapital rumliegen haben, können hier schon in Immobilien investieren. Ne? Gerade
Cool,
bei den
ja.
Studenten. Die investieren bei uns. Natürlich haben wir da auch gewisse Benefits, dass wir sagen, hey, wenn du jetzt erst in 1, 2 Jahren ein unbefristetes Arbeitsverhältnis hast und kreditwürdig bei einer Bank bist, ne, und solange das Geld bei uns investierst, dann bist du ja eigentlich schon Kunde. So, du investierst in unsere Werte, du traust uns, so, dann sind wir dann auch dabei zu sagen, okay, dann nehmen wir die Beurkundungskosten für deine erste Immobilie auf uns. Die geht dann auf uns, das geht von deinen Kaufnebenkosten weg. Da dafür, dass du uns das Vertrauen geschenkt hast. Ne? Und mal ganz nebenbei, 7% pro Jahr finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Zumal du bei uns
Nee.
auch jederzeit weißt, wo geht das Geld hin, was wird mit dem Geld gemacht und du kannst die Immobilien sehen, in das das investiert wird.
Und was unterscheidet jetzt dieses Konzept von einem geschlossenen Immobilienfonds? Du hast ja mal mit geschlossenen Immobilienfonds gearbeitet. Was ist für dich so dieser Hauptunterscheidungsmerkmal? Was präferierst du? Erzähl doch mal.
Der Unterschied zwischen einem geschlossenen Fonds und dieser Genossenschaft sind ganz natürlich sind erstmal die Weichkosten. Ne? Wenn du einen geschlossenen Fonds hast, dann ist das natürlich zum einen erstmal eine steuerliche Komponente. Dann ist natürlich auch die Frage, du hast meistens überhaupt keine Einsicht in die Strukturen, in die Kostenstrukturen dieses Fonds, was kostet dieser Fonds, in was wurde letzten investiert. Ne? Also ein Beispiel damit wären beispielsweise die ganzen, diese ganzen Einkaufszentren, ne? Von der Otto-Gruppe. Ne? Ich glaube, ECE ist das, die das aufgesetzt haben. Und dort habe ich so viele unterschiedliche Portfolien gehabt, wo Immobilienfonds mit drin gesteckt haben, wo die Kostenstruktur hinten raus einfach viel zu unübersichtlich war und du kommst da nicht raus. Versuch mal einen geschlossenen Fondsanteil irgendwo zu handeln. Wie willst du da rauskommen? Hier
Ja,
hast du
weiß
eine
ich nicht, frage
Kündigung.
ich dich. Wie geht
Kommst du
es?
nicht? Kommst du nicht? Eines der schlimmsten Fonds, die ich je gesehen habe, also eines der schlechtesten Fonds, ist das Hotel Adlon in Berlin. Mit
Nein.
einer Rendite, von nicht mal 2% pro Jahr. Ja? Zuzüglich Steuern. Also diese 2%, die du kriegst, musst du natürlich noch in gewisser Art und Weise versteuern. So, jetzt kannst du, was willst du denn machen? Es gab damals, gab es eine Börse, die hat die BaFin dann aber auch komplett reguliert. Ob es die noch gibt, weiß ich nicht. Keine Ahnung, da bin ich zu lange raus. Aber dann konntest du auf dieser Börse versuchen, deinen geschlossenen Fondsanteil irgendwo zu handeln und hoffen, dass irgendeiner um die Ecke kommt und sagt, den kaufe ich. Und das war tatsächlich damals so. Da ist jemand um die Ecke gekommen und hat gesagt, für deinen Anteil, den du mit 20.000 oder 10.000 Euro, machen wir es einfach wie hier, für 10.000 Euro Anteil an deinem Hotel Adlon, für das du 2% Zinsen im Jahr bekommst, gebe ich dir jetzt 20%. So, und ich hab diese vermittelnde Position eingenommen, dass ich gesagt habe, da gibt es jemanden, der würde 20% letzten Endes zahlen. Möchtest du das tun oder möchtest du das nicht tun? Die sehen 80% Verlust. Ich habe gesehen, für die 20% brauchst du 10 Jahre, um überhaupt erstmal drauf zu kommen, Vorsteuer. So, ne? Also, so wie du es drehst und wendest, der Deal war nicht gut. Und hier hast du ganz genau Einsicht darüber, wie die Struktur ist, ne? Und in was investiert wird. Und du kannst nach einem Jahr, kannst du dein Geld zurückziehen. Und bekommst du dein Geld wieder zurück. Und das ist der Unterschied zwischen einem geschlossenen Fonds, wo du eigentlich nicht rauskommst, und hier, wo du nach einem Jahr sofort sagen kannst, ich würde mein Geld jetzt gerne wieder rausziehen. Das macht die Flexibilität dieses Vehikels halt einfach so interessant.
Oh Gott, sorry, ich habe jetzt irgendwie aus Versehen da drauf gedrückt.
Rettungsdienste werden
Oh, du
angerufen.
liebe
Ja,
Zeit,
Ute,
sorry.
ist das dein Deal-Alarm? Bei
Ja,
jedem guten
ich weiß
Deal
es
fängt das
nicht.
Ding an zu quietschen.
Oh
Dann machst du
Gott.
jetzt genau richtig.
Oh nein, ich will keinen Anruf beenden. Oh Gott, das habe ich noch
Das
nie
macht
mit.
Sinn. Nein, also tatsächlich, diese Genossenschaft ist einfach unter den Interessenskonflikten, die wir mit den Banken hatten, beziehungsweise mitbekommen haben, hey, da sind echt eine ganze Menge Leute, die gerne bei uns in Immobilien investieren möchten, die noch nicht können oder für die es sich einfach nicht mehr lohnt.
Ja.
Ne? Für die brauchen wir irgendwo eine Lösung. So, und dann haben wir einfach zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und gesagt, für uns wäre es super. Also, das sind ja Kapitalgeber für uns, um günstige Immobilien anzukaufen, schnelle Immobilien anzukaufen, um nicht abhängig von den Banken zu sein. So, und von denen, die sowieso eine von diesen Wohnungen gekauft hätten, die investieren jetzt in dieses gesamte Portfolio und sind relativ flexibel, wenn sie ihr Geld brauchen, um da wieder rauszugehen. Versteht sich von selbst, wenn ich sage, auch ich bin in dieser hanseatischen Investik
Klar. Und
investiert.
wie du eben gesagt hast, mein Deal-Alarm ging los. Das ist der Aufruf für alle, die jetzt noch nicht so viel Geld haben. Probiert es mal. 7% ist aller Ehren wert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, da kann man überhaupt nicht meckern. Das muss man auch erst einmal schaffen mit einer Immobilie, dass man 7% vor Steuern hat. Also, ist nicht so leicht. Bin bei uns in Bayern schon gar nicht. In Hamburg wahrscheinlich auch nicht. Da gibt es
Und
dann sicherlich.
dann hast du ja, du hast ja nach den Unterschieden der
Ja.
geschlossenen Fonds gefragt. Ne? Also ein geschlossener Fonds, wenn er pleite ist, ist er pleite.
Wann enden die dann
Hier,
eigentlich, die
bitte?
geschlossenen Fonds? Wann enden die, wenn das abbezahlt ist, der Kredit nach 30 Jahren oder was? Wie?
Boah, also die können bis ins Sankt-Nimmerleins-Tag laufen.
Oh
Ne? Also
Gott.
wenn du das, also da gibt's Sachen, Ute. Also ich habe damals Sachen gesehen, ne, wenn man Da sind Banken dabei gewesen. Das glaubst du nicht. Da sind 2002, 2003, 2004. Da sind nochmal Schifffonds aufgesetzt worden, Containerschiffe. So, diese Containerschiffe, da Mindestzeichnungssumme 25.000 Euro. So, und dann bekommst du diese Anlegerlisten, ne, aus dem Handelsregister, wo die Leute noch mit
Ja.
Geburtsdatum drin stehen. So, und dann siehst du Lieselotte, geboren 1938, Zeichnungssumme 50.000. Ne, da hat auch tatsächlich einer nochmal gedacht, ich schleife diese 80-jährige Dame, nochmal hier zu mir ins Büro, nehme mir nochmal 50.000 ab, dafür, dass sie eine Schiffsbeteiligung zeichnet. Also,
Wahnsinn.
glaub's mir. Glaub's mir, also die geschlossene Fonds, da hast du einen Nerv getroffen. Und da sind so
Ja.
viele gebrannte Kinder dabei. Also, da könnte ich die Geschichten erzählen, was ich da erlebt habe. Geschlossene Fondsportfolien, wo Gelder versenkt wurden, da sind Immobilien im Witz gegen, wirklich.
Echt
Ne?
Wahnsinn.
Ja, und hier ist es halt so, wir sind eine Genossenschaft. Das heißt, die Genossenschaft hat eine Satzung, die natürlich aufgesetzt wird, um zum Wohle der Genossen dann letzten Endes geht, der Gründungsmitglieder. So, das kann natürlich alles Mögliche sein. Ne? Bei uns ist es natürlich irgendwo Vermögensschützen, Vermögensaufbau, vermögensfördernd orientiert. So, und eine Genossenschaft ist halt so gegliedert, dass sie halt separat von einem Wirtschaftsprüfer nochmal vom Genossenschaftsverband geprüft wird. Das heißt, sowohl als auch wird diese Genossenschaft zweimal im Jahr geprüft, ob sie auch wirklich so wirtschaftet, so wie es in der Satzung veranlagt ist. Das ist jetzt keine hundertprozentige Sicherheit, dass auch diesem Unternehmen nicht irgendwann mal etwas passieren kann.
Die gibt's
Aber
nicht.
anders als bei einer GmbH oder einer UG wird hier nochmal zweimal im Jahr separat drauf geguckt, dass auch die Satzung so eingehalten wird, wie sie mal aufgesetzt wurde. Das ist die Transparenz oder das Mehr an Sicherheit, was wir letzten Endes geben wollen, geben können.
Also ich finde es eine tolle Idee. Wie gesagt, ich habe es noch nie gehört und kann man echt mal ausprobieren. Warum nicht? Ich meine, du musst es auch erstmal schaffen bei ETFs, dass du dann auch die 7, das heißt zwar immer 10% mit ETFs, kein Problem. Ja, ich kenne mich da tatsächlich zu wenig aus. Ich habe auch schon weniger geschafft. Ich sag's mal so. Ich habe da bei ETF schon weniger als 10% gehabt pro Jahr.
Ja, also aber guck dir doch mal ganz ehrlich an, Ute. Ich weiß nicht, ob du in Aktien oder in ETFs investiert bist. Also so
Ja.
alleine das letzte Vierteljahr, da ist ja eine Achterbahnfahrt, ist ja
Ja.
ein Sommerspaziergang dagegen. Also
Ja,
jetzt mal
ja.
ehrlich, ne? Also zack, zack,
Ja.
zack, zack. Ja,
Stimmt.
Warren Buffett hat gesagt, wir sollen die Füße stillhalten. Jetzt nicht, keine Panikverkäufe. Oh, das ist, und das mag ich so ein bisschen, also das mag ich tatsächlich an der Behäbigkeit und an der Gemütlichkeit des Immobilienmarktes. Ja, egal was passiert, so, du hast noch morgen und übermorgen, du kannst erstmal Kaffee trinken und erstmal ruhig Blut. Gucken wir
Ja,
mal.
stimmt.
Ne? So,
Das
genau.
stimmt. Ja, schön. Dann
Wollen wir
hast du
über Bier
hinten,
auf die mir in dein Haus reden?
genau, unbedingt, weil dieses Plakat, das sticht natürlich ins Auge, 13% durchschnittlicher Mehrerlös in nur
Ja.
6 Monaten. Was meint ihr damit?
Ich habe ja in der ersten Folge, beziehungsweise in unserer letzten Session, habe ich so ein bisschen angesprochen, dass es ein Kreislauf ist, den wir verfolgen. Ne? Nun haben wir die jungen Investoren, die bei uns ihr Immobilienportfolio aufbauen wollen. Wir haben die, die noch davor stehen oder eventuell schon einen Step zu weit sind. Und die Gelder, die da reingehen, mit denen wir dann wirtschaften. Ne? Wir haben natürlich auch die Seite der Mehrfamilienhausbesitzer, sowohl im privaten als auch im institutionellen Bereich, aber gerade im privaten Bereich. Leute, die über Jahre hinweg ein Portfolio aufgebaut haben, jetzt irgendwann an dem Punkt sind, dass sie sagen, okay, ich optimiere mein Portfolio, ich dünne es aus. Oder aufgrund von Gesetzesänderungen auf neuen Richtlinien. Robert Habeck, Heizungsgesetz, haben wir vor kurzem gerade angesprochen oder in unserem Vorgespräch mal angesprochen. Ne? Wenn so etwas reinhaut und du verpflichtet wirst, da nochmal Gelder zu investieren, dann stehst du vor der Entscheidung, okay, nehme ich jetzt nochmal einen Kredit auf, habe ich die Liquidität einfach so oder lohnt sich das für mich überhaupt? So, und wir haben den Zugang dazu geschaffen, dass wir sagen, pass mal auf, ihr bleibt Besitzer. Und wir optimieren dein Haus. Weil wenn du sie jetzt verkaufst, in dem Stand, wie sie jetzt sind, wirst du sie unter Marktniveau verkaufen.
So ist
Ne?
es, ja.
Wir
Und zwar weit
haben,
drunter.
ne? So, und das Konzept, wir stellen ihnen unser Konzept vor, unser Kundenklientel, das, was wir mit diesen Immobilien vorhaben, und kriegen es hin, mit unserem Konzept, was wir auf dieses Objekt draufpacken. Wir kaufen es dann nicht. Ne? Wir kaufen es nicht, sondern die bleiben Eigentümer. So, es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber das ist so das Grundkonzept, weil dann haben wir wieder Kaufnebenkosten, die wir damit draufpacken müssen. Wir wollen es so schlank halten
Okay.
wie möglich im Prozess und so schnell halten wie möglich im Prozess. Und das bedeutet, wir packen unser Konzept drauf, wir optimieren das Haus, wozu du jetzt keine liquiden Mittel hast. Das machen wir, verkaufen es an unsere Kunden, so damit. damit es sich für unsere Kunden immer noch rechnet. So verkaufen wir die Immobilien, erzielen und erzielen im Schnitt mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber im Schnitt erzielen wir damit 13% mehr für unsere Mehrfamilienhausbesitzer, als wenn sie es einfach so unangefasst auf den Markt schmeißen würden.
Glaube ich sofort.
Und so haben wir einen Zugang geschaffen für Leute, Erbengemeinschaften, Leute, die, wie gesagt, jetzt irgendwann ausdünnen wollen, Leute, warum auch immer, aus Liquiditätsbedarf, ne, haben wir die Möglichkeit geschaffen. Natürlich, das, was du mitbringen musst, ist ein bisschen Zeit. Also momentan haben wir einen Track Record, dass wir sagen, wenn wir 20 Wohneinheiten haben oder 30 Wohneinheiten haben, verkaufe ich diese 30 Wohneinheiten in der Art und Weise, wie wir das jetzt gerade machen, innerhalb von 3 bis 4 Monaten, dann sind sie alle weg. Und nach 6 Monaten kann ich schon fast garantieren, dass wir den kompletten Rückfluss des Kapitals dann wieder drauf haben. Das heißt, nach 6 Monaten hat er 100% mit diesen 13% mehr. Für jemanden, der sagt, ich brauche morgen unbedingt Geld, und das sind die Ausnahmen, von denen wir jetzt gerade sprechen, haben wir immer noch die Möglichkeit zu sagen, ist in Ordnung, dann kaufen wir es. Na? Dann müssen wir bloß die Kaufnebenkosten irgendwo einkalkulieren. Das ist dann wieder eine andere Geschichte. So, und um das machen zu können, nutzen wir die Gelder aus der hanseatischen Investeg. Und so
Und es,
schließt sich dann letzten Endes der
ja,
Kreislauf.
das heißt, ihr macht einen privatrechtlichen Vertrag mit den Hauseigentümern, auch dass ihr das verkaufen dürft dann. Und ihr dann wiederum mit dem Käufer der entsprechenden Wohnung wieder einen eigenen Vertrag für euer Konzept.
Genau, also du hast quasi zwei Parteien im Kaufvertrag dann drin stehen. Du hast den Haus, du hast den Verkäufer, den Käufer. Und wir als Garantiegeber.
Ach so, macht ihr das, genau, gute Frage. Wenn ihr so ein Haus habt, richtet ihr das erst her oder verkauft ihr schon vorher?
Nee, wir richten es währenddessen her. Wir haben ja in unserem Konzept haben wir ja 10 Jahre Zeit. Ja? Sollten wir es wiedererwartend in einer Wohnung einmal nicht schaffen, dass wir innerhalb von 10 Jahren einen Mieterwechsel haben und die Wohnung diesbezüglich herrichten können, dann gibt es in unseren Kaufverträgen eine Kompensationszahlung, ja, die wir damit einbauen, dass die Leute auch sicher sind, das, was sie, weil sie bezahlen ja auch im Grunde genommen so ein bisschen mit dafür, dass wir die Wohnung dann letzten Endes auch machen. Und wenn wir es nicht machen, dann bekommen sie den Anteil der kalkulierten Kosten, die für eine Renovierung oder Teilsanierung angestanden haben, die bekommen sie dann nach 10 Jahren wieder zurück. Also das müssen wir auch machen, weil wir schulden die Maßnahmen, weil es ist ja auch jede einzelne Maßnahme, die wir da renovieren wollen oder die wir da erneuern wollen, ist im Kaufvertrag mit aufgeführt. Und diese Maßnahmen ergeben mir dann letzten Endes einen Betrag, und dieser Betrag wird in gewisser Art und Weise dann natürlich auch verzinst, und nach 10 Jahren bekommen die den zurück. Da sind wir verpflichtet zu, das müssen wir machen, weil wir es schulden. Und da sagt auch der Notar, beziehungsweise da sagt dann auch der Jurist, na Moment mal, wir brauchen hier einen Stichpunkt X oder einen Stichtag X, wann schuldet oder wann wird diese Schuld beglichen? Ja? So, und da steht dann drin, in dem Moment, wo der Mieter auszieht, werden wir die Maßnahmen umsetzen. Sollte das nicht passieren, nach 10 Jahren, Tag 1, schulden wir Kompensationszahlung X. Ne? Und aufgrund der Sicherheit, um da jetzt den zweiten Teil deiner Frage zu beantworten, wir machen das Stück für Stück. Wir brauchen die Mieter in dieser Wohnung natürlich, damit wir regelmäßige Mieteinnahmen erstmal selber haben. Ne? Und dann systematisch Stück für Stück diese Wohnungen sanieren, erneuern, und also die Wohnungen, sagen wir mal, das Sondereigentum Stück für Stück renovieren und teilsanieren. Dinge, die wir am Haus machen, machen wir in der Regel so, dass wir sie in die Instandhaltungsrücklage einzahlen und die neu gegründete WEG diese Maßnahmen dann eigenständig beschließen und umlegen können, damit sie es als Sonder-AFA in den ersten 3 Jahren 15% dann auch noch steuerlich als
Das ist
Vorteil dann
gut.
absetzen können.
Das
Ne?
wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, wie das, ja genau, dass man das gut machen kann.
Genau.
Meistens haben ja solche Häuser Läuse und Flöhe, sprich, die sind unsaniert und haben unterirdische Mieten. Wie geht ihr damit um? Die wenigsten sind ja leer. Wie macht ihr das dann? Und die Mieter sind dann natürlich nicht geneigt auszuziehen, weil die haben ja eine super günstige Miete.
Ah, man wundert sich. Also in den 2 Jahren, in dem ich jetzt dieses Konzept eigentlich so intensiv verfolge und weiterentwickle, haben wir so viele. Also jedes Mal, wenn wir ein Mehrfamilienhaus kaufen oder eins in den Bestand bekommen, ist das Erste, was wir machen, wir stellen uns vor und melden uns zu Perspektiv-Mietergesprächen an. Also die Mietergespräche, ne, zu Perspektivgesprächen. So, und man glaubt es gar nicht, wie viele Mieter, wenn wir die einfach fragen: Pass auf, wir schmeißen euch hier nicht raus, wir kommen nicht mit der Keule. Das machen wir nicht, ne? Aber wir werden ihnen erklären, was unser Konzept ist, was wir vorhaben und dass das als Kapitalanlage verkauft wird. Und wenn du die Leute mal fragst, perspektivisch, ob sie schon mal darüber nachgedacht haben, sich räumlich zu verändern, wird man sich wundern, wie viele Leute das tatsächlich schon getan haben. Allerdings auf dem Mietmarkt, den wir hier momentan haben,
Schwierig.
ne? Man kennt das ja selber, dann ja, ein Zimmer mehr wäre schön. Ja, ne? Ja, ist klar. Ab zu Immo-Scout, Immo-Welt, Immo was weiß ich was. Man guckt mal, man guckt 1 Woche, man guckt 2 Wochen und dann ist man so frustriert, dass man das Ganze wieder beiseite schiebt und sagt: Ach komm, irgendwie kriegen wir das hier schon hin. Und dann sind wieder 1, 2 Jahre vergangen und du bist nicht umgezogen. Und wir versuchen die Leute damit natürlich auch irgendwo zu unterstützen. Wir werden denen aber auch klar machen, dass wir im Sinne erstmal verpflichtend, es ist eine Investition, es ist eine Kapitalanlage. Und bei uns gibt es eine Sondereigentumsverwaltung obendrauf, die ist extern. Einfach aus dem Grund, dass, wenn sich deine Pläne irgendwann ändern, liebe Ute, kannst du dich von uns letzten Endes auch trennen und die selber weiter vermieten. Ja? Bist dann aber auch nicht an uns, was die Verwaltungstätigkeit angeht. Das ist für uns auch ein Vorteil, weil was soll ich mit deiner Immobilie, wenn ich sie nur verwalten kann? Ich will sie ja nicht nur verwalten. Ich will ja auch ein bisschen wirtschaften damit. Ne? Aber die Firma Steinwiese ist eine Sondereigentumsverwaltung, die übernehmen wir übrigens. Ne? Also für die ersten 10 Jahre übernehmen wir die Kosten der Sondereigentumsverwaltung. Und die kümmern sich letzten Endes um die Mietbelange, unter anderem auch um die Mietentwicklung. In dem Moment, wo wir Eigentümer wären, entwickeln wir die Miete auf das aktuelle Mietniveau mit allen möglichen Mitteln, die wir dann letzten Endes haben. Einfach auch, also das ist ja, viele sagen ja dann immer, ja, wie könnt ihr nur, ne? Das ist ja auch irgendwie barbarisch, ne? Das ist es überhaupt nicht. Also,
Nee,
ne?
die haben
Ganz, ganz,
jahrelang
also.
super günstig gelebt. Ich meine, das wird nie honoriert, das verstehe ich immer nicht.
Genau, so und das tun wir. Ne? Und in den 10 Jahren ist ja auch immer die Frage, warum denn eigentlich 10 Jahre? Weil das ein Zeitraum ist, wenn ich dir jetzt sage: Hey Ute, kauf bei mir bitte eine Immobilie, ne? Ich gebe dir sogar 1, 2 Jahre eine Mietgarantie. Ja, ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, was willst du mit 1, 2 Jahren Mietgarantie? Ne? Na, bei 10 Jahren, da gesagt, was macht denn Sinn? 10 Jahre macht Sinn, weil wir uns hier an der Spekulationsfrist natürlich ein bisschen orientieren, weil du danach natürlich in der Lage bist, das erste Mal den Gewinn steuerfrei mitzunehmen. Und natürlich auch aus diesem Grund, weil 10 Jahre ein Zeitraum sind, der uns ermöglicht, parallel diese Mieten auch zu entwickeln.
Jetzt ist natürlich die Gefahr, wenn du jetzt ein Mehrfamilienhaus hast, sagen wir mal, nimm mal irgendeine Zahl, 20 Einheiten. Davon wollen jetzt aber, sagen wir mal, 10 Mieter nicht ausziehen, dann teilt ihr das auf und dann sind wir ja schon wieder in der Problematik, dass es diesen Mieterschutz gibt, dass die, gut, zum einen haben sie das Vorkaufsrecht, okay, das wird meistens nicht gezogen, aber du kannst sie nicht kündigen. Wie geht ihr denn dann damit um?
Vollkommen
Schwierig.
gelassen. Vollkommen gelassen. Und dann noch einmal das, was ich in der letzten Session schon gesagt habe: Das kannst du nur machen, wenn du einen so großen Bestand hast, wie wir es haben. Ne? Also mit 2 Mehrfamilienhäusern wäre das schon dein Todesurteil für dein Konzept. Ja?
Ist so.
Dadurch, dass wir aber so viele Immobilien im Bestand haben, die wir in der Art und Weise bewirtschaften, gehen wir da ganz gelassen an mit einem Prozentsatz X, der da drinne bleibt.
Genau, dann habt ihr den einfach, den kann man nicht verkaufen in der Regel oder nur sehr, sehr günstig verkaufen. Weil ist klar, ich meine, wenn ich eine Kapitalanlage kaufe, dann kaufe ich keine, wo ich 5,50 € Miete bekomme statt 12. Ja, ist klar.
Ja, das ist tatsächlich die einzige Herausforderung, die wir haben, dass wir natürlich eine Miete versprechen, also dass das Delta von der tatsächlichen Ist-Miete und dem, was wir versprechen, das, was wir auch bezahlen, dass das manchmal so groß ist, dass wir dann bei finanzierenden Banken auf Komplikation oder auf Herausforderung stoßen. Es funktioniert, ne, weil die Banken dann natürlich sehen: Okay, wir wissen, was wir tun. Und
Ja, und ihr habt viel.
unsere Zahlen sind vollkommen in Ordnung. Von daher sind wir als Garantiegeber kein Risiko und dann kriegen wir das auch durch. Aber dieses Delta schreckt natürlich irgendwann auch ein bisschen ab. Ja, das ist das Einzige, wo wir immer wieder an Themen auch mit unseren Kunden kommen, die dann auch irgendwann mal sagen, wir trauen euch da schon zu, wir glauben auch an euch, aber wenn ihr irgendwann mal pleite gehen solltet, dann habe ich
Ja.
diese Mietgarantie nicht mehr. Und das Thema muss man auch offen und ehrlich einfach
So
ansprechen. Ja,
ist es.
natürlich. Ja, das ist das Risiko, was du trägst. Ich meine, wir reden hier von Investitionen. Bin immer noch der Meinung, dass dein Risiko, wenn du ohne Wissen eine Immobilie kaufst, also bei mir war das zumindest so, das hat mich wesentlich mehr gekostet als der Ausfall dieser Mietgarantie, dann kannst du die Bude immer noch verkaufen, musst dich selber drum kümmern oder du gehst auf jeden Fall nicht insolvent, ne, wenn das passieren sollte. Aber ja, das Risiko, natürlich besteht dieses Risiko. Die Frage ist nur, man muss ja kalkulieren, was muss denn passieren, dass wir pleite gehen? Und da sehe ich im Großen und Ganzen eigentlich nur einen radikalen Einschnitt von der Gesetzeslage her, dass man uns komplett verbietet, möbliertes Vermieten in irgendeiner Art und Weise anzubringen.
Wir
Themen
wollen es nicht
gibt
hoffen.
es,
Ja.
klar, aber es ist ja nicht so, dass wir nicht vorbereitet darauf sind, ne? Der Großteil unserer Immobilien ist darauf abgelegt, dass wir konservativ normal vermieten. Und wenn sie uns verbieten, an Studenten zu vermieten, da geht es ja, also wir können vor allem auch ausweisen, dass wir uns daran nicht bereichern, sondern es ist ein Konzept. Wir bereichern uns nicht daran. Es ist nicht so, dass wir möbliert irgendwo in München für 40 Euro den Quadratmeter drei Stühle da reingestellt haben, so wie das, ne? Weil dieses Mietwuchergesetz oder das Gesetz gegen die möblierte Vermietung, da ging es ja letzten Endes bei der Wirtschaftsministerin darum, dass sie genau diese Fälle untersucht. Bei uns ist es ja im Grunde genommen was komplett anderes und das können wir auch nachweisen.
Ja, also sagen wir mal, zwei Themen. Zum einen Mietgarantie. Es ist schon was anderes, wenn ich jetzt eine eigens gegründete Mietgarantie GmbH habe, weil die geht nämlich schnell pleite. Weißt, also wir hatten das tatsächlich mal in Magdeburg, by the way, damals gekauft und dann hieß es, ja, und die Mietgarantien überhaupt und die haben vollkommen überhöhte Mieten angegeben. Die Mietgarantie lief, glaube ich, 1,5 Jahre, dann gingen die pleite, weil es halt einfach nicht zu finanzieren war und die waren nicht gespeist von anderen Quellen, sondern die hatten einfach nur diese Mietgarantie. Und die gingen pleite. Das Problem ist dann natürlich folgendes gewesen, dass die Mieter ja gehalten sind, an den Mietgarantiegeber zu zahlen. Mit dem hatten sie einen Vertrag. Ich meine, wir hatten damals Glück, der hat einfach an uns bezahlt dann. Aber das ist so eine gewisse Gefahr, wenn so eine extra Company nur für diese Mietgarantie besteht. Ja, das war halt auch ein Fehler, den wir gemacht haben aus Unwissenheit. Hier wird natürlich das minimiert, dieses Risiko, weil das ja in dem ganzen globalen Konzept und in der ganzen Firmenstruktur eingebettet ist. Das ist ja keine extra GmbH innerhalb der Firmengruppe.
Ja, genau.
Und dadurch
Genau.
ist es natürlich schon safe, weil wie du sagst, dann wird es wieder quer subventioniert von dem einen oder anderen. Und das ist dann schon ein Riesenunterschied. Also deswegen Mietgarantie, da muss man schon genau sagen oder nachschauen, wo kommt es her. Und mit den möblierten Mieten, es ist schon so, weißt du, wir brauchen sowohl die Monteurswohnungen als auch die Studentenwohnungen oder auch die, die für ein halbes Jahr kommen und irgendwie arbeiten bei uns oder ein
Ist so.
Austauschsemester haben. Wo
Ist so,
sollen die
also
denn hin? Und wenn wir
richtig.
das nicht haben, dann wird sich viel verteuern, wenn die Firmen für die Monteure jedes Mal ein Hotelzimmer bezahlen müssen. Ja, was glaubst du, wie die Preise nach oben gehen? Ich
Absolut.
kann nicht verstehen, dass das in der Politik noch nicht angekommen ist. Ich verstehe es nicht.
Ich auch nicht. Also ich bin da vollkommen bei dir. Und es gibt, und ich kann ja allein aus meinem privaten Umfeld so gleich drei, vier Beispiele nennen, die darauf angewiesen sind. Bestes
Ja.
Beispiel ist, junges Pärchen, also ne, mein Alter, gute Freunde von mir, wo ein Karriereschritt nochmal eingehalten hat. Die haben vor Jahren ein Haus gekauft, so, die gründen jetzt gerade eine Familie, haben vor Jahren ein Haus gekauft. So, und sie hat die Möglichkeit bekommen, einen erheblichen Karriereschritt zu machen, auf den sie jahrelang hingearbeitet hat. Allerdings hat das zur Folge gehabt, dass sie da nochmal den Standort nach Düsseldorf verlagern müsste, beziehungsweise dann nach Frankfurt gegangen ist. So, und das alles für einen Zeitraum von einem Jahr, 1,5 Jahre. So, die haben aber hier ein Haus. So, dann hieß es, ne, und jetzt haben wir die Standorte Düsseldorf und Frankfurt. Das ist genauso wie München oder Hamburg natürlich auch, ne? Find da mal eine Wohnung. Find da
Ja,
eine Wohnung dort.
klar.
Und dann hast du es genau, was du sagst, Ute. Es ist ja dann genau das Gleiche. Hotels sind unbezahlbar. Ne? Also, da sind
Ja.
wir. Ne?
Ja.
So, da hast du mit die Wohnung, so, du brauchst die Wohnung nicht komplett neu einrichten, weil es Wohnen auf Zeit ist. Was willst du jetzt bei IKEA eine komplette Bude einrichten? Das ist rausgeschmissenes
Rentiert
Geld. In
sich
einem
nicht.
Jahr nimmst du es doch nicht mit. Ne?
Ja,
Und genau
rechnen
solche
sie nicht.
Leute nennen wir
Oh,
ja
ja.
Young, diese Gruppe nennen wir ja Young Professionals.
Entschuldigung, ich muss jetzt mal kurz unterbrechen. Verdammte Hacke, ich bin hier irgendwie. Weißt, ich bin im Arbeitszimmer von meinem Mann und da läutet das Telefon. Sorry, also jetzt müssen wir nochmal zurückgehen. Das ist das Problem, wenn man überall Baustellen hat. Warte mal, wir müssen jetzt zurückgehen. Zu was für einem Punkt waren wir jetzt gerade?
Dass diese Young Professionals, dass diese möblierte Vermietung, dass diese möblierten Wohnungen
Genau.
für Young Professionals, für berufstätige Pendler, dass
Ja,
immer
was war
mehr
dein
wird.
letzter Satz, bevor es geläutet hat? Das meine ich jetzt.
Ich glaube, das war mein letzter Satz. Warte mal, was war mein letzter Satz? Mein letzter Satz war, ach so. Ne, dass dieses Mädel, diese Freundin, die ich da letzten Endes habe,
Okay, dann lass uns das nochmal. Ich klatsche das nochmal.
okay, ne, und da bist du in Düsseldorf oder in Frankfurt, ist genau das gleiche wie München oder Hamburg, du kriegst dort keine Wohnung. Und dann müsste sie letzten Endes in ein Hotel gehen und das kannst du dir einfach nicht leisten. Ne? Und da kommen wir und diese Zielgruppe nennen wir ja Young Professionals. Und die wird auch immer größer, weil sehr viele große Unternehmen, Konzerne mittlerweile auch ihren Arbeitnehmern abverlangen, dass sie überregional über einen gewissen Zeitraum auch gerne mal dorthin gehen können. Und das ist ja auch das Schöne an der heutigen Zeit. Die Welt ist offen, ne? Du kannst überall hinreisen, du kannst deine Erfahrungen überall machen. Und da sollst du doch nicht gebunden sein an teure Hotelpreise oder in den Ballungsgebieten da genauso auf eine. Wer nimmt dich denn als Mieter, wenn du denen sagst, naja, pass auf, also allein schon bei der
Vergiss es.
Bonitätsprüfung, haben Sie einen
Vergiss es.
Partner? Haben Sie einen, ne? Nee, ja, ich lebe mit meinem
Nee.
Mann in Hamburg, wir haben ein Haus.
Naja.
Ich brauche die Wohnung bloß für ein Jahr. Keine Chance.
Nee,
Keine
nimmt dich
Chance.
keiner.
Genau. So, und
Und
das ist unser Konzept, Ute.
das ist ein super Konzept. Kai, also ich muss mich jetzt entschuldigen, dass es ein paar Mal geläutet hat. Ich erkläre es nochmal ganz kurz. Ich habe es in Kai vorher schon gesagt. Im Büro wird gearbeitet. Baustelle und bei uns zu Hause haben wir Baustelle. Wir kriegen ein neues Bad. Es wird wunderbar. Ich kann es dir sagen. Wir bekommen eine Toilette, die kann alles außer sprechen. Also, wenn du mal des Weges bist, Kai, kannst du gern bei uns aufs Klo gehen. Nein, Spaß beiseite. Und jetzt bin ich im Arbeitszimmer meines Mannes und da geht ständig beim Computer, läutet es, weil er Anrufe bekommt. Und also ich muss mir jetzt da echt entschuldigen. Ich
Gar nicht
hoffe,
gehört.
Kai, du warst nicht so sehr gestört. Ich hoffe, du, lieber Zuhörer, warst nicht gestört.
Überhaupt
Ich
nicht.
fand es ein ganz, ganz spannendes Gespräch. Ich bedanke mich wirklich sehr herzlich dafür und ich habe viel wieder dazugelernt. Ich lerne eigentlich fast immer dazu. Dieses Optimieren dein Haus finde ich ein tolles Konzept. Ich finde dieser Ideenreichtum, den diese Gerlach-Gruppe, den ihr habt, das finde ich großartig, dass ihr immer wieder, ah, da ist ein Problem, wie können wir es lösen? Ich muss ehrlich sagen, sowas gefällt mir sehr, sehr gut. Also du hast mir die Welt von Systemimmobilien ein bisschen zurechtgerückt. Und ich kann empfehlen, redet mit dem Kai, wenn ihr meint. Gerade dieses hanseatische Invest, dieser Genossenschaftsanteil, das finde ich einen ganz, ganz tollen Einstieg. Kann man machen, ist vielleicht auch mal ein Geschenk für jemanden zum Studienbeginn oder zum Studienabschluss, so muss man sagen. So, dass man so langsam dahin geführt wird und dann natürlich noch diese Goodies, dass du sagst, Mensch, wenn jemand schon mal da investiert ist, dann wird er auch belohnt, wenn er bei uns weiter investiert und tatsächlich die erste Wohnung kauft, dann honorieren wir das, indem wir eben diese Notarkosten übernehmen. Also das ist aller Ehren wert, finde ich einfach nur großartig.
Dankeschön.
Kai, ganz, ganz, ganz lieben Dank. Also wie gesagt, ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Unten wieder die Kontaktdaten. Bitte schaut dahin. Unten stehen sie und ruft ihn an, schreibt ihn.
Vielen, vielen Dank, Ute. Hat Spaß gemacht.
Ja, genau.